Ja, guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend gekommen sind. Heute ist der weltweite Tag für das Gebet für verfolgte Christen. Und ich finde es unglaublich schön, dass Sie sich aufgemacht haben und Zeit genommen haben, dieses Anliegen zu teilen. 1938, am 9. November, krachten die Scheiben bei der Reichskristallnacht. Und jetzt ist ein Tag, der einsteht, wo ganz, ganz viele Christen in Deutschland einstehen. Für verfolgte Christen ist das nicht schön, dass sich die Geschichte an dem Punkt verändert hat. Ich freue mich, dass Sie mit dabei sind. Heute geht es um Arise Africa. Das ist eine Kampagne, die wir von Open Doors seit fast einem Jahr schon unterwegs sind mit. Es gibt 16,2 Millionen vorwiegend Christen, die aus der Sahelzone fliehen vor militanter, extremistischer, islamistischer Gewalt. Und für diese Menschen setzen wir uns ein. Und einfach bevor ich gleich mit dem Wort Gottes beginne, jetzt gucke ich mal, es geht wirklich nicht. Okay. Ja, wenn wir hier den Weltverfolgungsindex sehen, wir sprechen gerade von 380 Millionen Christen, die an einem hohen Maß an Gewalt leiden. Also es gibt viel mehr verfolgte Christen, aber das sind Christen, die einem hohen Maß an Gewalt ausgesetzt sind. Es betrifft nicht nur extremistische Islamisten, die Christen bedrängen, sondern auch extremistische Hinduisten, extremistische Buddhisten, wie Sie das auch dort sehen können. Aber Sie sehen auch, dass gerade was Afrika betrifft, sehen wir, wie die roten und orangen Felder, das sind die Länder, die das besonders betrifft, wie sich das immer mehr von Norden nach Süden ausbreitet. Und wir sehen hier, dass Menschen in Flüchtlingslagern leben. Wir besuchen sie dort, wir bringen ihnen Ressourcen, aber wir ermutigen sie auch in ihrem Glaubensleben. Und wir sprechen mit diesen Menschen, wie Pastor Barnabas, den wir dort sehen. Und er lebt in einer Unterkunft, 1,5 Meter mal 1,5 Meter, wo er mit 3 Personen drin wohnt. Nicht alle haben Platz. Seine Frau, eine Tochter wohnt dort. Und 3 andere Kinder müssen bei einem Onkel unterkommen, der auch in so einer kleinen Unterkunft wohnen muss. Wenn wir Pastor Barnabas fragen, wie es ihm geht, dann sagt er, ich halte an Jesus Christus fest, aber es ist manchmal ganz schön schwer, weil ich nicht meine Kinder in die Schule schicken kann, weil ich nicht weiß, wo ich das Essen für meine Familie auftreiben kann und ich meine Verantwortung als Vater gar nicht richtig erfüllen kann und das schmerzt mich. Ich sage das, damit wir uns das vorstellen. Wie geht es unseren Mitbrüdern und Schwestern, Glaubensgeschwistern? Ich glaube, es ist gut, manchmal sich eine Vorstellung zu machen, damit wir hinterher konkreter auch dafür im Gebet einstehen können. Aber wir haben eben eine Geschichte durch Pfarrerin Pflanz gehört aus Apostelgeschichte 13 und 14. Das war die Zeit, wo Paulus auf seiner zweiten Missionsreise war. Und er wurde von allen Seiten, wo immer er hinkam, bedrängt. Wir hörten das von Antiochia über Ikonium, dann nach Lystra. Und wir sehen überall, wie quasi ein Mob, das kann man sich fast wie eine Lawine vorstellen, fängt klein an und in jede Stadt, wo er kommt, wird der Mob größer und aggressiver. Bis es dazu kommt, dass Paulus gesteinigt wird. Obwohl in Lystra, wo er gesteinigt wird, zuvor ein lahmer Mann gesund wurde, weil Paulus für ihn betete. Ich möchte gerne den nächsten Vers, wir können die nächste Folie nehmen, Dankeschön, und hier auf den ein bisschen eingehen. Dann kamen Juden aus Antiochia und Ikonion und redeten so lange auf die Bevölkerung von Lystra ein. Wir müssen uns vorstellen, dass Paulus gerade dort den Menschen in Lystra das Evangelium öffentlich gepredigt hat. Und jetzt sehen wir, dass die Juden aus Antiochia und Ikonion diese Menschen auf die Seite des Gesetzes zurückbewegen möchten. Und vorher gab es aber, so steht es im Umfeld in dieser Geschichte, viele Menschen, die Jesus Christus als Herrn angenommen haben, die an ihn glauben wollten, die Jesus Christus als Erlöser erkannt haben. Und nun wurden sie wieder auf die alte gesetzliche Seite gezogen, dass man Opfer bringen muss für seine Sünden, obwohl doch Jesus dafür gekommen ist. Sie waren so wütend auf die Botschaft von Paulus, dass sie ihn steinigten. Wir sehen das hier. Und sie hielten ihn für tot, schleiften ihn erstmal heraus. Aber das Schöne ist, die Geschichte ist hier nicht zu Ende. Es gab Mitarbeiter und Freunde von Paulus, die ihn da jetzt gerade mal nicht im Stich gelassen haben. Doch als ihn dann die Jünger umringten, wie stellen wir uns umringen vor? Ich glaube, da passt nicht viel zwischen. Paulus liegt in der Mitte, stellen Sie sich vor, Sie wären dabei gewesen. Man würde wie ein Ring, wie eine Mauer um diesen verletzten Apostel Paulus bilden. Und hier sieht man, dass Folgendes passiert aufgrund des Umringens. Ich glaube, stellen wir uns das mal wie in einem Film vor, wenn wir Bibel lesen. Paulus liegt da, ich nehme an, weil er gesteinigt wurde, dass er blutete, oder? Er wird geblutet haben. Aber weil er liegt und weil man ihn bereits rausgeschliffen hat aus dem Marktplatz, wird er staubverkrustet und verschmiert und schmutzig gewesen sein. Und dazu stellen wir uns vor, dass Paulus leichenblass aussah, denn sie hielten ihn ja für tot. Ist doch so, oder? Und stellen wir mal vor, wir ständen dabei. Ich glaube, wenn wir den Ring gebildet hätten wie die Jünger, ich glaube, wir hätten gebetet, oder? Ich glaube, jeder von uns hätte gebetet. Und ich glaube, genau das machten auch die Jünger. Und wir sehen hier mal ein Beispiel, wie sowas aussehen könnte. Das sind junge Männer aus Vietnam, Christen. Stellen wir uns vor, wir würden Paulus umringen. Paulus liegt in der Mitte, wir beten für ihn. Wenn jetzt Angreifer kommen, die es auf Paulus abgesehen haben, ich glaube, sie finden keinen Weg dadurch, oder? Da ist kaum noch Platz, dass jemand weiter Paulus bedrängen könnte. Er wurde so umgeben von seinen Freunden und Mitarbeitern, dass niemand ihm was zuleide tun konnte. Wenn, dann wäre das an die Rücken dieser Beter gegangen, aber nicht an Paulus. Und jetzt sehen wir Folgendes, dieses umringende Gebet, was bewirkt das? Wir sehen, dass Paulus physisch wieder aufgebaut wurde, denn er stand auf, steht da, er stand auf. Vorher hielten sie ihn noch für tot. Er steht auf, also physische Kraft. Das Gebet bewirkt aber mehr als nur physische Kraft, denn am nächsten Tag machte er sich mit Barnabas auf den Weg nach Derbe. Gerade gesteinigt und am nächsten Tag weiter in den Missionsdienst nach Derbe, ich finde, da gehört eine gewaltige Portion Mut und Gottvertrauen zu. Und ich glaube, dass dieses Gebet ihn nicht nur körperlich aufgerichtet hat, sondern auch seelisch und geistlich. Sonst würde er den Missionsdienst nicht fortsetzen können. Genau hier ist auch die Brücke, die wir heute bilden, zu diesem Weltgebetstag für verfolgte Christen. Ich glaube, dass wir hier sind, wie umringende Mitarbeiter oder Jünger oder Nachfolger Jesu, die für die verfolgten Christen einstehen, die wie die Paulusse auf dem Boden liegen, manchmal erschöpft und manchmal mutlos. Aber unsere Gebete richten sie nicht nur körperlich auf, auch das ist möglich, sondern auch seelisch. Ich habe 8 Jahre in Ostafrika gearbeitet und möchte ein persönliches Erlebnis anführen, um das einfach zu veranschaulichen. Wie kann das denn heute aussehen, wenn Menschen beten? Wir hatten einen starken, Auftrag, in eine Gegend hineinzugehen und den Menschen das Evangelium zu bringen, die als über 90% islamisch galt. Wir bauten mitten auf dem Marktplatz unser Equipment auf, wie man es hier sieht, und viele, viele Menschen kamen und hörten das Evangelium. Unter anderem waren auch viele Muslime dabei, da haben wir uns sehr drüber gefreut. Wir haben versucht, eine Brücke zum Koran zu bilden, erstmal über Abraham und Isaak gesprochen, das ist ihnen vertraut, die kommen auch im Koran vor, und dann die Brücke zu bilden, wer Jesus Christus ist. Und wir haben über die Erlösung, die einzigartige Erlösung Jesu Christi gesprochen am Kreuz, dass er für unsere Sünden gestorben ist und wieder auferstanden ist, wie wir es eben im Glaubensbekenntnis bekannt haben. Und als wir über Jesus sprachen, hörten wir einen Mob im Hintergrund, laute Parolen wurden von jungen Männern auf einem Lastwagen geschrien. In dem Moment, kann man sich vorstellen, war uns ein bisschen mulmig. Und ich schaute auf mein Handy, ob vielleicht jemand von den vielen Leuten, die wir vorher informiert haben, die für uns beten sollten, ob vielleicht gerade jetzt jemand an uns denkt und betet. Und tatsächlich sah ich auf meinem Handy eine Nachricht von meiner Familie. Und dort schrieb meine Schwester, dass sie so intensiv gerade jetzt für uns beten würden. Meine Mutter hatte den Eindruck, dass Gott mehr Engel auf diesen Platz senden würde, als Menschen vorhanden seien. Das hat mich sehr ermutigt Und ich habe die anderen Mitarbeiter auch damit ermutigt. Als nächstes kann ich bezeugen, dass eine Salve von Steinen auf uns zuflog, genau nachdem ich das gelesen hatte und mich das ermutigt hatte. Steine zum Teil faustgroß, wie eine, ja, ganz, ganz viele Steine prasselten in unsere Richtung. Und ich hörte auf der Aluminiumplattform, wie das nur Pling, Plang, Plong hörte. Die Menschen zerstieben auseinander. Sie suchten Schutz unter den Marktständen, um nicht von Steinen getroffen zu werden. Aber komischerweise hatten wir in dem Moment keine Angst. Und das führe ich darauf zurück, dass so viele Menschen gerade jetzt für uns beteten. Und wir beteten nicht mehr so schüchtern, oh Jesus, beschütze uns, sondern wir haben gesagt, Herr Jesus, das heiliges Land, verherrliche deinen heiligen Namen hier an diesem Ort, dass viele, viele Menschen dich als Vater kennenlernen. So haben wir gebetet. Wir mussten erstmal die Veranstaltung abbrechen, gingen zur örtlichen Polizei, um zu fragen, was denn nun vorgefallen ist. Und Folgendes sagte die Polizei zu uns. Keiner, und da waren einige tausend Menschen zusammen, keiner, der an ihrer Veranstaltung teilgenommen hat, ist von einem Stein getroffen worden. Aber es sind Menschen getroffen worden, die außerhalb ihrer Veranstaltung ihre Markttätigkeiten fortgeführt haben. Ist das nicht krass? Da, wo gebetet wurde, war offensichtlich Schutz. Also Gebet wirkt wirklich. Aber dabei blieb es nicht. Wir haben uns gedacht, kommen die Menschen am nächsten Tag wieder oder werden sie jetzt verschüchtert zu Hause bleiben? Als wir am nächsten Tag auf den Marktplatz kamen, bot sich uns folgendes Bild. Der Chor, der aus vielen Kirchen und Gemeinden zusammengesetzt wurde, aus der ganzen gesamten Region, feierte mitten auf dem Marktplatz, wo vorher die Steine flogen, wie ein Triumphfest zur Ehre Gottes. Sie sangen und lobten unseren Gott. Und das war so ansteckend, dass sogar Menschen aus dem Publikum dazukamen und sich dazu gesellten, wie diese Frau, die die Bibel hochhält. Und als ich das sah, habe ich gedacht, die Gebete, gerade von denen, die in Deutschland jetzt für uns beten, haben mitgewirkt, dass hier die Situation sich veränderte von Finsternis zu Licht. Und das Licht brach durch. Und ich glaube, dass die Leute, die für uns beteten, Teil daran hatten. In diesen Tagen kamen viele, viele Muslime und sagten, ich möchte gerne Christ werden. Und mein Mann und ich hatten diese wirklich segensreiche Aufgabe, diesen Menschen zu helfen, Jesus Christus kennenzulernen und ihnen die ersten Glaubensschritte beizubringen. Und es war unglaublich schön, die leuchtenden Augen hinter den verschleierten Gesichter, also die verschleierten Gesichter der Frauen zu sehen. Gerade für mich war das schön, diese glänzenden Augen dahinter zu sehen, die vorher trübsinnig schauten. Ich möchte das einfach nur mitteilen, weil ich glaube, dass Gott groß ist und dass unsere Gebete ganz sicher nicht gegen die Wand gehen. Das war meine kleine Predigt und jetzt haben wir ein Lied und dann möchte ich mit Ihnen in den Bericht hineingehen.